3 Fußfallen, der T-Familie-Podcast mit Peter Slavin.
Red Carpet gelaufen, aber die ganzen Fotografen und so, was ist das für ein Dude? Ich hatte ja auch kein Schwein gekannt da, ne? Buddhistisches Kloster gewesen.
Okay. Yeah.
Und da hat halt einen halben Tag dann auch schön mal die Schnauze halten. Nachhaltig verstört hatte. Auf jeden Fall für ein, zwei Wochen nachts beim Kumpel war und zwar 11 Uhr bin ich nach Hause gerannt. So Schiss, dass irgendwo dieses Wesen auf mich lauert.
Willkommen beim TV Media Podcast, heute mit Max Giesinger.
Servus, Le.
Schön, dass du in Wien bist. Du hast ein neues Album, Glück auf den Straßen. Cooles Album.
Danke.
Was ist dein Lieblingssong? Böse Frage.
Mein Lieblingssong ist, ich würde sagen, Wimpernschlag, die Single mit Johannes Oerding. Mhm. Ich finde, der ist einfach sehr gut gelungen, sowohl textlich als auch von der Komposition her, was da so akkordmäßig passiert, hat so ein paar coole Überraschungen und trifft so genau das textliche Gefühl. Da passt alles zu 1000%. Also war ich auch ganz happy, als wir den geschrieben haben, weil so, Alter, was ist denn da für eine geile Scheiße entstanden?
Ja, ja. Johannes Oerding ist auch bei Voice of Germany gewesen, allerdings als Juror. Voice Kids warst du Juror und selbst aufgetreten bei Voice of Germany, ist auch schon verdammt lang her, oder? Kann man so sagen?
Das ist also 14 Jahre her, zählt das schon als verdammt lang. Dann ja, ne? Das war die erste Staffel. Da hat es gerade erst angefangen. Ja. Da wusste alle noch nicht, was da auf uns zukommt oder die nicht, was auf die zukommt. Das wurde ein Riesenerfolg.
Ja.
Aber ja, war eine krasse Zeit. Also ich war ja quasi vorher so ein Dorfdude, ne, der mit der Gitarre über die Dorffeste getingelt ist.
Ja.
Und danach kannte mich dann kurz ganz Deutschland so für eine kurze Zeit. Nicht ganz Deutschland, aber ein kleiner Teil davon.
Ja, okay, und dann bist du durchgestartet. Hm? Wie lange war der Pause dazwischen? Bis
4 Jahre hat das gedauert nochmal.
Okay.
Also kleinen Hype nach The Voice, auch irgendwie ein Jahr lang ganz gut auf Tour gewesen. Und dann hat es nochmal 4 Jahre gedauert. Dann erstmal auch ein bisschen Probleme gehabt, dass Plattenfirmen sich für mich interessierten, weil du in der damaligen Zeit immer noch so einen Stempel hattest, wenn du bei einer Castingshow dabei warst.
Okay.
Und das wollte damals niemand anfassen. Jetzt ist das ein bisschen revidiert worden von ein paar Künstlern, die dann noch erfolgreich geworden sind.
Ja.
Genau, aber war wahrscheinlich auch gut. Ich glaube, vorher wäre ich zu jung gewesen für eine große Karriere. Das waren wichtige Lehrjahre.
Ja. Ja. Schaust du das noch hin und wieder? Voice of Germany?
Ich gucke so gut wie gar kein Fernsehen. Also nichts, weder Voice noch sonst irgendwas anderes.
Okay, das ist natürlich blöd, wenn wir jetzt über Filme reden wollen, aber wir schaffen das trotzdem.
Ich habe früher aber immer viel Filme geguckt. Ich habe noch ein paar auf Lager und ich würde mal sagen, ich gucke pro Jahr 4 Filme.
Pro Jahr 4 Filme? Mhm. Im Kino oder Netflix oder so?
Kino 2 und 2 auf Netflix, würde ich sagen.
Wieso kannst du das so genau sagen?
Weil das ungefähr kann ich, glaube ich, ziemlich genau so abschätzen. Also ich war im Bob Dylan-Film und im Robbie Williams-Film.
Ja, okay, liegt auf der Hand. Musik, Biopics,
ja. Ja, dann, ich glaube, dann habe ich aber auf zu Hause noch gar keinen geguckt dieses Jahr, ne.
Ja, du hast noch ein paar Monate.
Ja, muss ich jetzt echt mal machen.
Und wie haben sie dir gefallen, Robbie Williams? Better Man, glaube ich, hat der geheißen.
Ich fand den Robbie Williams-Film wirklich super.
Ich
fand ihn richtig gut. Ich finde auch Roy Williams gut. Irgendwie mag ich den. Ich mag seine Art. Viele also mögen ihn ja nicht. Ne? Der polarisiert ja irgendwie total. Mhm. Und auch, warum macht der so eine Comedy-Show auf der Bühne? Aber ich finde das irgendwie geil, wenn sich ein Künstler so zeigt. Und
da war ja ein Affe. Also ein Affe hat ihn ja gespielt.
Ja.
Hat dich das irgendwie gestört? Offenbar nicht. Hm?
Ich fand, das war eine super kreative Idee, weil wer soll denn auch spielen? So, ne? Dadurch wird es ja immer so komisch, dass dann irgendwie so ein anderer Schauspieler da reinschlüpft und sie selbst kann dann auch dann irgendwie nochmal schwierig spielen. Das ist 30 Jahre jüngere Ich.
Ja.
Ich fand, das war ein guter Move. Ich fand den, glaube ich, auch besser als den Bob Dylan-Film, ehrlich
weißt du,
gesagt.
Warum?
Wahrscheinlich, weil ich der größere Robbie Williams-Fan bin als Bob Dylan. Obwohl ich auch die letzten Jahre dann doch viel mehr mit Bob Dylan anfangen konnte als die Jahre zuvor. Mhm. Das war aber nie Musik, die meine Eltern gehört haben.
Was haben deine Eltern gehört?
Eher so melodischeres Zeug. Also so Pink Floyd, Eric Clapton, The Hooters, Dire Straits.
Also damit bist du
Queen, Queen, ganz viel Queen auch. Das war so meine Hauptband eigentlich.
Mhm.
Dann Guns N' Roses so.
Mhm.
Ich dann irgendwie Illusion, beide Platten gehört. Nirvana, gab es natürlich auch so eine Crunch-Phase.
Okay, ja. Ist ein bisschen härter geworden dann. Ja,
ja. System of a Down auch eine Zeit lang. Das war richtig,
auch nicht schlecht, ja.
Mega geil.
Ja.
Kann ich wirklich alles mitsingen. Die werde ich mir auch nächstes Jahr angucken. Wir sind auf Tour in Deutschland.
Okay.
Ja.
Apropos Tour, kommst du nach Wien?
ich komme nicht nach Wien. Jetzt habe ich den ganzen Tag Interviews und wir spielen ja keine Show, verdammt nochmal. Wer hat sich denn das überlegt? Wir müssen nächstes Jahr, also wir müssen hier mal wieder herkommen. Wollen mal wieder Musik machen, das ist total schön hier. Ich bin unfassbar gerne in Wien.
Ja. Queen, Bohemian Rhapsody, hast du den Film gesehen?
Den habe ich sogar in London gesehen. Okay. Ich war bei der großen Premiere dabei, als er zum ersten Mal aufgeführt wurde. Und bin mit Brian May über den Red Carpet gelaufen.
Hey,
also, nicht Hand in Hand, aber der lief halt vor mir und ich bin halt halber durchgetreten in meinem Fantum. Ne?
Wirklich?
Ja. Ich war da. Wir sind extra da hingeflogen. Wir wurden auch eingeladen, weil sie es irgendwie rumgequatscht hat, dass ich so ein großer Queen-Fan bin. Und dann fand ich auch geil, also ich fand, der hatte gute Momente, aber der hat mich nicht so komplett reingesogen, dass ich jetzt absolut berührt war. Irgendwie haben die das nicht so hinbekommen. Ich weiß nicht, woran es lag.
Mhm.
Manchmal kann man das auch nur so...
Ich finde, dass Freddie Mercury konnte sich ja quasi nicht wehren. Weil es gab so Phasen im Film, wo er dann fast schon der Böse war, weil er Solo-Sachen gemacht hat. Und
stimmt. Das hat halt die Band mitbestimmt auch ein bisschen. Ne?
Ja.
Vielleicht ist das gewesen, vielleicht hat mich das daran gestört. Mhm. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe die ganze Zeit überlegt, war das jetzt denn wirklich so? Also,
ja.
Weißt du, irgendwie hat er gefehlt. Es hat ein bisschen Seele gefehlt. Weil ich fand den Moment, wo er Bohemian Rhapsody komponiert und quasi so, ne, so rückwärts dann diese Line spielt, da hatte ich wirklich Tränen in den Augen. Das fand ich wunderschön. Und auch der Love of My Life Moment, wo er das komponiert. Also, Alter, was für krasse Songs.
Ja.
Aber bis bei dem Konzert, das hat mich dann so ein bisschen verloren, dass sie dieses Konzert so genau nachgestellt hatten.
Live
so, ja, als Schauspieler dann.
Ja.
Fand ich irgendwie seltsam.
Aber war schon massiv. Also zum Schluss, also wie sie dann rauskommen auf die Bühne und okay, es war wahrscheinlich alles CGI natürlich, aber ich finde, es hatte was. Aber ich würde jetzt trotzdem gerne wissen.
Seltsam. Ich weiß auch nicht warum. Naja.
Ich würde trotzdem gerne wissen, du warst in London bei der Premiere, Red Carpet, und wie war das? Wenn du ein Fanboy quasi
voll
in dem
krass.
Moment bist.
Ich hatte ja auch kein Schwein gekannt da, ne? Das waren so alle, wir sind Red Carpet gelaufen, aber die ganzen Fotografen und so, da, was ist das für ein Dude? Kriege natürlich kein Schwein da in London. Aber ich war wahnsinnig aufgeregt. Ja. Ich war da mit Steven Gätjen und mein Management.
Mhm.
Und dann saß man da auch während der Show neben Teddy Teclebaum, haben uns das Konzert angeguckt und das Konzert, den Film. Und das war schon krass, da dabei gewesen zu sein. Auch was für eine Ehre, ne?
Ja.
Als Queen-Fan, da mit der ganzen Band da
sind die auch
zu dürfen.
Queen-Fans, Steven Gätjen und Teddy Teclebrand.
Das weiß ich nicht. Teddy wahrscheinlich.
Ja.
Steven, glaube ich, da Interviews geführt.
Also das war ein Job für ihn.
Ich glaube, ja.
Also Musikfilme, ist das dann so eine Sache, wo du sagst, Musik-Biopics schaust du dir auf jeden Fall an?
Gucke ich mir ganz gerne an, ja.
Mhm.
Also auch wenn ich im Flieger bin, so Langstreckenflüge vor mir habe, da gibt es ja auch dann immer eine große Filmabteilung mit Amy Winehouse, Oasis, im Oasis-Film, das war aber eher so live, dann über Santana, die habe ich mir alle angeguckt, das sauge ich dann echt ein, finde es irgendwie spannend, deren Karrieren irgendwie so, das, sich das mal reinzuziehen, weil es ist ja ein super besonderer Beruf, den ja wenige teilen und den auch, glaube ich, ganz wenig Leute verstehen können, durch was man da auch geht, durch was für eine Achterbahnfahrt das auch andauernd ist. Ne?
Mhm.
Weil du bist ja diese Person die ganze Zeit. Ist ja nicht so, dass ich jetzt nach Hause gehe und dann lege ich meinen Malerkittel ab und bin dann so der Private Dude, sondern wenn ich jetzt gleich noch draußen gehe und Schnitzel esse, kann es ja sein, dass trotzdem Leute auf mich zukommen und ich ja immer wieder daran erinnert werde, dass ich ja den Beruf mache, den ich mache.
Mhm.
Und natürlich mit Erfolg, wie geht man mit Druck um, mit Abliefern, mit Nachliefern, falls man da war, eine Phase war, von jetzt ist mal ein paar Jahre nichts passiert, ohne da irgendwie die Zuversicht zu verlieren oder den Spaß daran.
Mhm.
In Zeiten, wo es als Künstler immer wichtiger wird, auch bei Social Media am Start zu sein und das gefühlt die Hälfte der Zeit einnimmt. So, ne? Da sind ja auch viele mit am
Struggeln. Das ist nicht dein Ding, oder?
Ich habe es lange Zeit kritisiert und ich würde es auch immer noch zu großen Teilen kritisieren, aber ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich mir denke, ey, entweder ich lasse das komplett und gehe dann auch, weil ich glaube, danach ist man weg vom Fenster, weil einfach niemand mehr was mitbekommt. Das ist einfach das Tool. Und ich habe bei mir auf Instagram natürlich auch einen ATV-Sender mit über 500.000 Leuten, die das ja dann alles ausgespielt bekommen.
Yeah.
Und ich muss für mich einfach nur checken, wo kann ich andocken, wo fühlt es sich für mich authentisch an und nicht nervig. Und da habe ich, glaube ich, so einen ganz guten Weg gefunden, wo mir das auch Spaß macht. Mhm. Ich glaube, das merken auch Leute immer, wenn es authentisch ist.
Ja. Ja. Du warst im Kloster, habe ich gelesen, und hast geschwiegen den halben Tag lang. Ja. Eine Woche in einem Kloster in Bordeaux. Ich muss das wissen, was hat dich dazu veranlasst?
Mein alter Keyboarder, der war da 5 Jahre lang Mönch, nachdem der bei uns ausgestiegen ist aus der Band. Also es kam wieder der vorige Keyboarder kam wieder zurück, Klaus, und dann ist Hendrik ist dann gegangen. Und er war so, ey, ich habe jetzt alles erlebt. Er war quasi 2016 bei diesem absoluten Durchbruchsjahr dabei, wo wir halt auf allen Bühnen gespielt haben, so absolut Sodom und Gomorra, gib ihm so. Und er war danach so, ey, yo, ich habe das jetzt gehabt, ich habe alles erlebt. Was kommt jetzt noch? Jetzt, alles, was ist passiert, ist die Wiederholung davon. Oder dass es noch größer wird, aber ich hatte das jetzt, ja. Und er ist irgendwie auf die Suche gegangen, was es da sonst noch so im Leben gibt, zwischen den Zeilen, sage ich mal, neben dem Erfolg. Und war da 5 Jahre und wir waren sehr gute Kumpels und ich habe in der Zeit aber so gut wie nichts von ihm gehört. Und dann hat er mir Anfang des Jahres eine Mail geschrieben, dass die da so ein Künstler-Retreat veranstalten würden. Und da fand ich natürlich schon mal sehr geil, weil für mich war das immer ein großes Mysterium, ey, was ist mit diesem Typen passiert? Ich will das unbedingt wissen. Was hat der 5 Jahre gemacht? Warum ist er da hingegangen? Ich wollte es unbedingt wissen. Ja. Das war wirklich eins meiner großen Mysterien in meinem Leben, was ich rausfinden wollte. Okay, geil, die machen da dieses Retreat, ich muss da hin. Und dann sind aber die ganzen Kloster-Mails alle in meinem Spam-Ordner gelandet.
Okay.
Und ich wusste eine Woche vorher noch nicht so, findet das jetzt statt oder nicht? Und war so, Leute, was ist eigentlich mit diesem Retreat? Ich habe jetzt eine Radiopromotour, ich muss es jetzt wissen. Ja. Und dann so, ja, ey, wir warten auf dich, dass du zurückschreibst, da kam nichts. Es geht in 4 Tagen los. Und ich so, ja, fuck, da habe ich aber Radiopromo. Und dann habe ich das aber so hinbekommen und mein Management-Jungs so verhandelt, dass ich dann halt am Tag 6 im Kloster dann in so einem Tiny House war und quasi so 5 Stunden lang Radio-Interviews hatte, aber den Rest tatsächlich da teilnehmen konnte. Lange Geschichte.
Also im,
war wahnsinnig
im Kloster? Im Kloster hast du
also im Kloster stellen sich jetzt alle vor, so, da ist so ein Gemäuer und da laufen alle drin rum mit Gewändern.
Ja, der Name der Große.
Ja, das, so ist es nicht. So ist es nicht. Da gibt es eine Meditationshalle, die ist total gemütlich. Ist ja ein buddhistisches Kloster gewesen.
Okay.
Und es ist ein Riesengarten, das ist alles so ein bisschen mehr so Thailand-Bali-Stil gewesen. Also wunderschön, wie so, als wärst du in einem der schönsten Urlaubsorte.
Okay.
Und halt in Bordeaux und ein ganz, ganz toll gemachter Garten und nur entspannte Leute, die irgendwie künstlerisch unterwegs waren. Yeah. Und da halt einen halben Tag dann auch schön mal die Schnauze halten. So. Fand ich aber auch gut, fand ich cool. Also die Erfahrung war echt erhellend. Vor allem, weil ich so einen Moment hatte, also man hat immer so Gehmeditation gemacht einmal am Tag, habe ich fast die Krise bekommen, weil man wirklich im Schneckentempo, also wirklich so eine Nacktschnecke gelaufen ist.
Okay.
Und so jeden Schritt dann irgendwie genau spüren sollte, so hier tritt jetzt der Fuß auf
hart
das Gras. Und das so eine Stunde lang. Ne? Aber irgendwann merkst du kommst richtig runter und da hatte ich dann so ganz klare Gedanken irgendwann, ah ja, das möchte ich nächstes Jahr machen, das übernächstes Jahr, das wäre vielleicht noch gut. Ah, vielleicht ist das ja das, was du wirklich willst. Ich will auch gar nicht sagen, was das war.
Ja.
Hat
der Manager hat wieder
Klingelton. Genau.
Aber 12 Stunden durchgehend, also kannst du dir das dann aussuchen? Gehört dann Schlaf dazu?
Ja, die Nacht war dabei bei den 12 Stunden.
Okay, das also ist ja geschummelt, also sprich.
Ja, stimmt. Das stimmt. Nachts schweigt man ja meistens, ne? Wenn man nicht so ein Schlafredner ist. Es war dann ab 20 Uhr war dann Noble Silence, so hieß das, bis am nächsten Tag um 12.30 Uhr.
Mhm.
Ja, aber man steht schon um 5 Uhr auf. Also an sich dann schon so 10 Stunden.
Hast du das vermisst, das Reden mit irgendwem oder einfach?
Nö, ich war da total entspannt, nichts darstellen zu müssen, in dieser Gruppe auch nicht irgendwie, man verfällt ja in seine Muster, da bin ich jetzt wieder der Entertainer oder der Coole, der Uncoole, man vergleicht sich ganz schnell und das blieb dann aus. Also es war in dem Moment, wo alle schweigen, ist ja kein sozialer Druck mehr da, weil ja, du kannst ja natürlich angrinsen oder so, aber das war's. Und das, ich fand das total relaxing.
Und dein ehemaliger Keyboarder war genau dort?
Ja.
5 Jahre?
5 Jahre lang. Komplette Corona-Zeit, da gibt es aber auch einen See und so, also es ist kein schlechtes Leben da, ne?
Ja.
Dann machst du da ein bisschen Gartenarbeit oder arbeitest auf dem Feld, pflanzt Sachen an, machst einen Kompost, sitzt dann in deinen Dharma-Groups zusammen, das ist quasi so, das ist dann da so eine kleine Familie, wo man dann quasi über sein Leiden im Leben erzählt, also jeder haut so raus, was er gerade im Kopf hat und niemand judgt das oder du wirst dafür nicht irgendwie beurteilt. Man kann einfach so frei erzählen. Es war schon irgendwie eine coole Erfahrung, irgendwie so eine ganz heile Welt. Natürlich da alle auch schon, jeder hatte, glaube ich, krasses Zeug erlebt. Das waren wirklich crazy Leute aus England, die irgendwie alle voll das verrückte Zeug machen, auch so, also weltbekannte Menschen, irgendwie Schwester von Norah Jones, die 5 Grammys gewonnen hatte, war da, also schon so echt krasse Leute.
Okay.
Und in diesen Familien saß man aber zusammen und niemand wusste ja auch, wer ist so ein bisschen, ne? Weil die von aller Welt kamen. Und dann hat man also über seine Zweifel, seine Ängste, aber auch über Gutes geredet. Und es war irgendwie berührend. Das war für mich also eine der prägendsten Wochen der letzten Jahre, wo ich auch wieder gemerkt habe, krass, man braucht dieses ganze Affentheater, was man sonst in meinem Leben veranstaltet, mit Partys und so, jetzt noch das und hier noch, ja klar, machen wir die Show auch noch, weil fett, wir müssen ja Geld verdienen. Das braucht man gar nicht. Ich war total happy, war da niemand und war dann so mit meiner Natur im Reinen und da rumgelaufen und alles war irgendwie gut.
Aber eine Woche reicht wahrscheinlich, oder?
Nee, ich hätte es länger, ich hätte das 4 Wochen durchziehen können.
Ja.
Also es war nicht so, dass ich da nach Hause wollte. Ich musste nach Hause, weil die Promo-Phase losging.
Das Affentheater ging wieder los.
Das ist ja ein schönes Affentheater. Das ist ja auch ein selbst gewähltes Affentheater. Ja, ja. Aber was für mich schön zu sehen war, ist, dass ich das nicht unbedingt brauche, um zufrieden zu sein. Diese andauernde Bestätigung. So. Das habe ich auch schon während Corona gemerkt, dass ich lange geglaubt habe, dass ich das unbedingt brauche. Aber das für mich auch okay ist, glaube ich, da mal rauszusteppen aus dieser ganzen Welt. Das werde ich auch machen im September. Nächsten Jahres, 2026, werde ich mal ein Jahr lang eine Live-Pause machen, also nicht mehr spielen. Könnte auch hart werden, weil das Musikmachen an sich finde ich wahnsinnig geil. Auch wenn ich zu Hause bin, irgendwie Zeit habe, ich hocke mich immer ins Klavier, ich spiele immer Gitarre, das kommt automatisch aus mir raus. Ich habe heute Morgen im Flughafen schon einen halben Song geschrieben, kam mir so eine Idee und habe mir das Handy eingesungen. Yeah. Es wird auch schon eine Challenge, das nicht zu machen. Aber ich glaube, ich finde es mal spannend, trotzdem da mal. Es geht ja auch einfach viel um die Künstlerperson, ne?
Ja.
Was man ist, was man darstellt. Dass das mal ein Jahr mal nicht so wichtig ist. Ich glaube, das wird mir gut tun. Aber ein Jahr lang ist es noch wichtig. Deswegen gib ihm.
Ja, und vor allem auf dem neuen Album ist ja der Titel Butterfly Effect, da geht es ja auch um so, was wäre wenn? Und in deinem Fall hab ich mir jetzt natürlich gefragt, was wäre, wenn du jetzt nicht diese Karriere hättest, nachdem du das eben erzählt hast. Wenn es nicht funktioniert hätte, was wärst du jetzt?
Only God knows. Keine Ahnung, ey. Ich wäre wahrscheinlich jetzt nicht unter der Brücke gelandet, so.
Yeah.
Da hätte ich schon irgendwas gefunden. Aber ich wäre erstmal ordentlich aufgeschmissen gewesen. Ich wäre einer von denen gewesen, die irgendwas studiert hätten, weil ich keinen Plan gehabt hätte, was ich machen soll.
Yeah.
Also ich mache jetzt BWL, weil kein Plan. Ich mache jetzt mal irgendwas.
Yeah.
So dieses Orientierungslose. Also viele machen das ja auch, weil sie es wirklich wollen, aber...
Yeah.
Vielleicht hätte ich mich mit Lehramt anfreunden können. Da habe ich mich auch schon ein, zwei Unis mal beworben gehabt, bin aber abgelehnt worden, weil ich mich immer sehr schlecht vorbereitet. Ich war schon immer ein riesen Chaot.
Wieso, was war dann? Du warst bei dem Bewerbungsgespräch und dann...
Ja, man musste halt eine Aufnahmeprüfung machen.
Ja.
Theorie erstmal Musik, da bin ich krass hohen Bogen rausgeflogen. Okay. Dann bin ich ein halbes Jahr später nochmal beworben, bin dann durch die Theorie gekommen und in der Praxis durchgeflogen.
Oh nein.
Und da waren so viele unmusikalische Leute da, die vorgesungen hatten, die hatten aber Noten dabei. Und das stand halt drin. Man soll seine Noten mitbringen, damit die sehen, dass man von Blatt ablesen kann. Und die hatte ich vergessen. Und habe dann da You Somebody von Kings of Leon gesungen.
Geile Nummer.
Ja, und war toll. Also kannst du aber auch der Junge von der Heide singen, irgendwie so ein klassisches Stück. So, nee, keine Ahnung, wo sind eigentlich deine Noten? Oh, wusste ich nicht. Ja, Herr Giesinger, wenn das jetzt schon so hier anfängt, das scheint nicht Ihr Ding zu sein. Weil hier muss man gut organisiert sein. Das war so ein richtiger Spießer, ey.
Aber so streng? Ich meine,
der war Künstler. Total, das war ultra spießig da. Da hätte ich mich auch nicht wohlgefühlt, ohne Scheiß. Also. Es war genau so richtig, wie es kam.
Ja.
Wirklich im Leben, wenn ich das alles mal Revue passieren lasse, waren die Momente, wo ich gedacht habe, fuck, ich werf die ganze Scheiße hin. Ich bin einfach nicht gut genug. Ich kann keine Songs schreiben, ich kann nicht singen, ich bin ein Loser. Waren im Endeffekt wahnsinnig wichtig, dass ich im Endeffekt dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Mhm. Ja, ich da ganz viel gelernt habe und wahrscheinlich auch so eine Resilienz aufbauen konnte.
Mhm.
Gehört ja dazu, ne? Ey, wenn ich jetzt Songs rausbringe, bringst du 5 Songs raus. einen interessiert es, den anderen nicht, ist alles so random, ne? Und jede siebte, achte Nummer schaffst dann mal, wird man sich ja komplett kirre machen, wenn man da immer so sein ganzes Selbstwertgefühl da reinlegt. Ne?
Ja. Man sagt ja immer, oder man hört immer von Prominenten, also da gibt es ganz viele Schulterklopfer, wenn man erfolgreich ist, und falsche Freunde. War das bei dir auch so?
Nee, ganz, ganz wenige. Ich habe wirklich das Glück, dass ich seit Jahren mit derselben Mannschaft unterwegs bin, die ich nach dem Abi kennengelernt habe. Mhm. Über so einen Schülerbandwettbewerb. Also ich komme ja aus dem Süden, die kommen aus dem Norden. Okay. Der eine ist mein Gitarrist, der andere ist mein Schlagzeuger und Manager. Mhm. Und die kennen sich alle schon Ewigkeiten, ich kenne die Ewigkeiten. Und ich muss wirklich sagen, dass seit der große Erfolg dann kam, kaum echte Freunde neu in mein Leben dazugekommen sind. Mein engster Kreis besteht immer noch aus den Leuten, die ich vor dieser Zeit kenne. Mhm. Weil ich weiß, dass sie mich davor auch schon gut fanden.
Das heißt aber, du hast dich nicht verändert.
Ich hoffe, ich habe mich verändert. Also das ist immer so ein Satz, ne? Hoffentlich hast du dich nicht verändert. Aber eigentlich wollen wir alle wachsen, ja. Aber hoffentlich nicht ins Schlechte verändern. Ne? Mhm. Ich hoffe, ich bin kein Arschloch geworden. So, ich glaube, das ist immer, ne?
Ja, genau.
Das hoffentlich bist du kein schlechter Mensch geworden. Ja. Hoffentlich hast du noch das Gute in dir oder bist sogar noch besser geworden. Und da versuche ich so das Beste zu tun, ja.
Ja. Butterfly-Effekt, ich muss auf Film jetzt zurückkommen. Es gibt einen Film mit diesem Titel. Kennst du den? Magst du ihn?
Ashton Kutcher. Ja, genau. Fand ich voll geil, den Film. Ja, ja. Ich fand die Idee super nice, was da passt. Also, dass du einfach Sachen zurückdrehen kannst. Ich habe das auch ganz oft. Kennst du wahrscheinlich auch, ne? Hast du irgendwie einen Tag vorher eine Konversation gehabt? Ja. Deiner Freundin oder mit deiner, was weiß ich was? Ja. Denkst du, fuck, was hast du? Warum? Warum hast du das gesagt? Oder warum hast du deinem Kumpel das gesagt? Warum hast du deiner Mutter das gesagt? Ja. Du dummes Arschloch, wie kam ich nur drauf, dass das eine gute Idee war? Ja. Und dann denken, Sachen zurückzudrehen. Ja, aber ey, wer weiß, was gewesen wäre, wenn sich früher Dinge schon erfüllt hätten. Ich, keine Ahnung, bei der Pop-Akademie angenommen worden wäre oder ich bei der Pädagogischen Hochschule. Vielleicht hätte mir es ja so gut gefallen, dass ich ja gar nicht meine künstlerische Karriere weiter verfolgt hätte. Also deswegen sage ich immer, alles, was passiert ist, war genau richtig so. Mhm. Aber ich finde das Gedankenkonstrukt super spannend.
Ja. Was war das mit den Noten, die Popakademie oder die pädagogische, wo du die Noten nicht dabei gehabt hast und sie so spießig waren?
Das war die Pädagogische Hochschule.
Okay.
Die Popakademie bin ich aber auch zweimal abgelehnt worden. Einmal mit dem Demo-Tape, das war auch wirklich scheiße. Das, also zu Recht abgelehnt, das klang kacke. Da waren die Songs auch nicht gut genug. Beim zweiten Mal eingeladen, dann auch tatsächlich durch die Theorie gekommen. Ich hatte so einen Nachhilfelehrer eine Zeit lang für Musiktheorie, weil ich keine Noten konnte. Ja. Und dann bin ich da durch die Praxis gefallen. Und ich dachte so, das kann doch nicht sein. Ich bin doch echt ein anständiger Sänger und habe doch ganz gute Songs. Ja. Aber die hatten das einfach damals nicht gefühlt. Vielleicht waren die Songs auch nicht gut genug. Aber auch das war wichtig.
Ist das jetzt eine Genugtuung für dich ein bisschen?
Also nicht, dass ich da jetzt ständig drüber nachdenke, aber es gab so ein, zwei Momente. Ich habe dann auch 2 Jahre in Mannheim gelebt, weil ja alle meine Freunde angenommen wurden. Und ich dachte mir, ja gut, ich ziehe da jetzt einfach hin und bin dann halt so dabei. Und bin zwar nicht Student, aber mach so, als wäre ich auch irgendwie Teil davon. Und das war dann auch so, das war auch schön. Wir haben da auch da geprobt. Und dann kam irgendwann mal in der Bar meines Bassisten kam ein Dozent zu mir, der auch, glaube ich, damals in der Prüfung drin saß und meinte, ey, das ist uns so wahnsinnig unangenehm im Nachhinein.
Wirklich?
Ja, weil uns immer irgendwelche Zeitungen anfragen, so, ey, wie konntet ihr denn Giesinger nicht annehmen, so, ne? Logisch. Das war halt die Phase, wo echt so, wo ich halt andauernd im Radio lief, ne? Das war einfach brutal ab.
Ja.
Und da meinte der, aber wir würden dir gerne eine Dozentenstelle anbieten, also dass du als Gastdozent, das ist keine, ich dann nicht 24/7 arbeiten können, aber dass ich einmal im Monat oder 2 Monate vorbeikomme und da doziere. Und das war natürlich, das war dann schon eine Genugtuung.
Ja.
Ja, vielleicht, ja.
Hast du es angenommen?
Nee. Ey, da war so viel los, ey, boah. Keine Zeit dafür gehabt, noch mehr zu machen. Will sich auch nicht ganz verlieren in allen Terminen, ne? Das will man alles machen.
Ja, klar, ja. Ja. Du kommst auch kaum dazu, Filme zu schauen. Ich möchte dich trotzdem fragen, was ist für dich der beste Film ever? Kannst du das sagen?
Der beste Film ever ist für mich, das wird vielleicht für alle Filmnerds langweilig sein, aber ich finde Forrest Gump ist ein wahnsinnig geiler Film. Ich mag die Dramaturgie, auch die ganze Message.
Ja.
Bin aber auch so, ich liebe so Mainstream-Blockbuster, finde ich ultra geil. Ich bin auch nicht so ein Independent. Kinotyp. Ja. Ja. Ich finde Forrest Gump, der berührt mich auch, weil ich den mit 7, 8 gesehen habe. Ne? Das ist so, da schwingt ganz viel Nostalgie mit. Ja. Wie er da anfängt zu laufen und dann irgendwie dieses ganze Leben so auf so eine ganz entspannte, lockere Art so alles wegwuppt. Das finde ich irgendwie super inspirierend.
Mhm. Gänsehaut eigentlich, ja.
Voll.
Und weil ich es auch immer gern frage, Horrorfilme, was war dein erster Horrorfilm?
Boah, den ersten habe ich, glaube ich, mit 5 oder 6 aus Versehen gesehen. Der lief irgendwo nachmittags und ich war irgendwie kurz allein im Wohnzimmer und dann war da so eine Horrorpuppe, die irgendwie so angefangen hat zu leben. Da hatte ich immer, also bis jetzt, Angst vor Puppen. Das habe ich wirklich. Meine Oma muss dann immer so eine Puppe in den Schrank reinsperren, weil ich Angst vor der, wenn ich die besucht habe.
Chucky, die Mörderpuppe oder was?
Ich habe so, also jetzt geht's mittlerweile, aber das war echt so mein Thema. Ich hasse so Puppen, ey, mega gruselig. Und dann so der erste krasse, halt auch The Ring. Mhm. Also der mich wirklich nachhaltig verstört hatte. Auf jeden Fall für 1-2 Wochen. Wenn ich nachts beim Kumpel war und es war 11 Uhr, bin ich nach Hause gerannt. So Schiss, dass irgendwo dieses Wesen auf mich lauert.
Dieses Mädchen, das so komisch sich
fortbewegt.
Keine Ahnung, aber meinst du denn das japanische Original oder die
Remake? Nee, das Remake, das war schon krass. Mhm. Das hat mich auch ganz verstört. Das Pferd, wie das da vom Schiff springt und so. Oh, wie du in diesem Brunnen landen. Oh Gott, oh Gott.
Aber lustig an Ring ist ja, das ist so meine, es dreht sich alles um eine Videokassette.
Ja.
Also sprich, das geht heute gar nicht mehr. Das heißt, diesen Film könntest du nicht mehr machen, weil niemand hat noch Videokassetten.
Nicht mehr gibt in der Art und Weise, ne?
Eigentlich nicht, ja.
Na.
Hast du irgendeine Empfehlung oder was du in letzter Zeit gesehen hast und sagst, Leute, schaut euch das an?
Also ich war im Kino beim Robbie Williams Streifen, ne, das habe ich schon erzählt,
oder? Ja.
Das war nicht vor unserem Podcast im Privat.
Nein, das war im Podcast.
Die wenigen Filme, die ich sehe, kann ich nochmal wiederholen. Guckt euch den Robbie Williams Film an, den Bob Dylan, die sind echt geil.
Echt,
Titanic kann ich euch auch, finde ich auch mega. Was auch noch, also was ich euch auch empfehlen kann, ist Gladiator. Mel Gibson, der Patriot.
Magst du den?
Ja, geil.
Aber heftig, oder?
Ja, also Kriegsfilme und so. Der Soldat James Ryan. So, das sind so die Filme, die ich cool fand. Green Mile. So, das ist wirklich das große amerikanische Kino.
Aber Soldat James Ryan, könntest du das nochmal anschauen? Ich finde, die ersten 20 Minuten sind
so brutal ist.
Dermaßen intensiv, ich könnte mir das nicht nochmal geben. Das
können wir nochmal angucken. Ja.
Ja.
Aber der ist schon krass, ne?
Der ist wirklich krass,
Gott,
ja.
Oh Gott, oh Gott. Überleg mal, das war wirklich so, ne? Die Leute da gefallen sind wie die Ameisen.
Ja, furchtbar.
Ja, gibt schon geile Filme. Kannst du mir mal ein paar Tipps geben? Dann steige ich mal wieder ein ins Business.
Nein,
Alien, weil die ganzen Alien-Filme fand ich wahnsinnig geil.
Aber nicht alle sind gut, oder?
Nee. Was? Jurassic Park fand ich den ersten Teil auch geil. Ja. Ich finde, das sind wirklich die schlimmsten Filme der Welt, sind diese ganzen Jurassic Park-Streifen. Also
magst du nicht, oder?
Ich fand es halt als Kind so geil und es hatte so einen hohen Stellenwert, dass ich dann als Erwachsener das ganz enttäuscht angeguckt habe und dachte, was ist das für ein schlechtes Kino? Also bis auf den ersten.
Na, es ist halt immer das Gleiche, oder?
Immer die gleiche Scheiße. Ja. Spinosaurier versus Allosaurier beiß ich im Schwanz ab, ey.
Alles klar, das ist doch ein schönes Ende für diesen Podcast, finde ich. Max, möchtest du noch was loswerden? Habe ich irgendwas vergessen?
Nee, das war ein richtig schönes Ende von diesem langen Marathon. Das hat mir gut gefallen. Danke dafür.
Alles klar, danke Max. Tschüss.
Tschüss.
TV Media. So habe ich das noch nie gesehen.